Deutschlandfunk Interview.
Mehrere Monate lang war Pause gewesen. Gestern nun war es wieder soweit. Der Koalitionsausschuss der Spitzen von Union und SPD beriet über die nächsten Projekte. Heraus kamen Beschlüsse für eine Entlastung für sozial Schwächere bzw. eine Hilfestellung in der Corona-Pandemie. Familien sollen auch profitieren. Auf der anderen Seite gibt es auch Erleichterungen für Unternehmen, die Gastronomie und die Kultur. All das, um die Folgen der Corona-Pandemie zu mildern. Am Telefon ist ein Teilnehmer der Runde, Ralf Brinkhaus, Unionsfraktion. Chef im Deutschen Bundestag. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Es sind ja wieder mal Milliardenhilfe. Sozial Schwächere und Familien bekommen eine Einmalhilfe von jeweils 150 Euro. Dazu können auch gebeutelte Unternehmen durch Verlustrücktrag mehr gezahlte Steuern aus den vergangenen Jahren zurückbekommen. Sie sind also zufrieden?
Ja, wir sind zufrieden. Das ist ein gutes Paket. Es ist ein Paket, was Respekt zeigt vor den Familien, die es momentan besonders schwer haben, die aber auch die Weichenstellung für einen wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Krise bietet. Dadurch, dass Unternehmen Liquidität kriegen durch die Verlustrückträge, aber auch durch die ermäßigte Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die jetzt befristet weitergeführt wird.
Die Gastronomie sprechen Sie an. Da soll also der Mehrwertsteuersatz auch bis 2022 reduziert bleiben. Doch was hilft das den Betrieben, die ja jetzt vor der Insolvenz stehen, weil sie nicht öffnen dürfen?
Ja, also dass die Betriebe nicht öffnen dürfen, da können wir jetzt nichts dran machen, das ist der Virus, aber wir können ihnen eine Hilfestellung geben, wenn sie wieder öffnen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Gastronomie ein gutes Sommergeschäft bekommt, die Biergärten, alles was draußen ist und viel mehr. Und da ist der ermäßigte Mehrwertsteuersatz eine Erleichterung.
Dann bleiben wir noch beim Thema Verlustrücktrag. Das ist ja der Zusammenhang, dass Unternehmen Gewinne, die sie in früheren Jahren gemacht haben, nun noch in größerem Umfang verrechnen können mit den Verlusten, die sie im vergangenen Jahr und wahrscheinlich auch in diesem Jahr machen werden. Wird das schneller und besser sein als die von vielen ja als kompliziert betrachteten Corona-Hilfen, die ihr Parteifreund Peter Altmaier auf die Schiene gesetzt hat?
Ja, die auch Olaf Scholz auf die Schiene gesetzt hat. Und wir hätten schon viel, viel eher gerne einen höheren Verlustrücktrag gehabt, weil das nämlich ein Instrument ist, was unbürokratisch und sehr, sehr einfach ist. Und vor allen Dingen, es hilft gesunden Unternehmen, denn nur ein gesundes Unternehmen hat Gewinne, sodass ein Rücktrag möglich ist. Und wir wollen ja, dass die gesunden Unternehmen, die unverschuldet jetzt in Not geraten sind durch die Krise, da auch gut wieder rauskommen.
Das Ganze will finanziert sein. Die Schuldenbremse ist ja fürs letzte und für dieses Jahr ausgesetzt. Führen die neuen Beschlüsse und die bestehenden alten dazu, dass sie auch 2022 ausgesetzt bleiben muss?
Also wir haben die Schuldenbremse ja nicht ausgesetzt, sondern es ist so, und das ist mir auch sehr wichtig, dass die Schuldenbremse für solche Katastrophen wie jetzt die Pandemie im Artikel 115 des Grundgesetzes vorsieht, dass man also flexibel ist und mehr Schulden machen kann. Das haben wir für 2020, 2021 gemacht. Wie es für 2022 aussieht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Der Bundesfinanzminister stellt gerade seinen Haushalt mit den Fachministerien auf und dann werden wir weitersehen.
Ja, vor einer Stunde hatten wir Olaf Scholz im Interview und er hat offen gehalten, ob die Schuldenbremse ab kommendem Jahr wieder greift. Offen gehalten hat er auch, ob er sich zu einer Reform der Schuldenbremse auch im Grundgesetz bekennt, wie das ja Ihr Parteifreund Kanzleramtsminister Braun mal angeregt hatte. Für Sie ist das ausgeschlossen, bleibt das so?
Also das ist für uns kein Thema. Armin Laschet hat das Passende dazu gesagt. Ich habe das Passende dazu gesagt. Also wir werden jetzt nicht das Grundgesetz ändern, um die Schuldenbremse aufzuheben. Und im Übrigen, diese Schuldenbremse hat eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion auch für den Rest von Europa. Der Rest von Europa schaut auf uns. Wir gehen die Deutschen mit ihren Finanzen um, bleiben die solide. Und da wir ein großes Interesse daran haben, dass wir auch solide europäische Finanzen haben, werden wir auch aus dem Grund an der Schuldenbremse festhalten.
Alles, das haben Sie auch schon angedeutet, hängt davon ab, wie lang die Pandemie noch dominant bleibt. Zuletzt hatte die Union ja der SPD vorgeworfen, Wahlkampf zu betreiben. Anlass waren kritische Fragen der SPD zur Impfstrategie des CDU-Gesundheitsministers Spahn. Dazu hatte sich Finanzminister Scholz offenbar Anfang der Woche über Fehler der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beschwert, auch eine CDU-Politikerin. Ist das weiter Wahlkampf oder kommen Sie noch zusammen?
Ja, also gestern war das eigentlich eine ganz gute Atmosphäre, sehr sachlich, sehr konstruktiv. Natürlich haben wir auch hart verhandelt, also da hat nicht jeder das bekommen, was er gerne bekommen hätte. Aber es war getragen davon, jetzt in der Corona-Pandemie Einigkeit zu zeigen, weil also Wahlkampf auf Kosten von Unternehmen, auf Kosten von Familien, auf Kosten von sozial Schwachen, das gehört sich auch nicht.
Das heißt, das ist alles vergessen, was es da an Angriffen von Seiten der SPD gab?
Was heißt vergessen? Also ich meine, das muss die SPD selber wissen, aber ich glaube, Opposition in der Regierung funktioniert nicht. Die Menschen schätzen es, wenn die Regierung gemeinsam handelt, die Probleme löst und Wahlkampf machen wir dann im Sommer.
Sie hatten schon vor einigen Tagen gesagt, im Kampf gegen das Coronavirus müsste der Lockdown wohl über den 14.02. hinaus verlängert werden. Nun meldet sich heute Gesundheitsminister Spahn zu Wort. Der schließt eine solche Verlängerung nicht aus, sagt aber auch, das könne man nicht den ganzen Winter durchhalten. Hat er recht?
Ja, also natürlich wollen wir da so schnell wie möglich raus. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht in so eine Rein-Raus-Rein-Raus-Mechanik hineinkommen. Das heißt, jeder Lockerungsschritt, der will sehr, sehr gut überlegt sein. Also ich habe wenig Lust darauf, dass wir jetzt lockern. Dann gegebenenfalls durch mutierte Viren im März wieder vor der Situation stehen, dass wir anziehen müssen. Und vor dem Hintergrund ist da sehr, sehr viel Vorsicht gefragt nächste Woche.
Weckt also der Gesundheitsminister hier wieder falsche Hoffnungen?
Also was heißt wieder? Also der Gesundheitsminister sagt nur das, was also die Menschen auch tatsächlich umtreibt, dass es hart ist, insbesondere für Familien mit Kindern, insbesondere für die betroffenen Branchen, denen wir ja auch geholfen haben, Gastronomie und Kultur. Und insofern ist es unser aller Wunsch, dass wir dann die eine oder andere Lockerung jetzt auf den Weg bringen können. Wir haben da als Politik auch keinen Spaß dran an dem Lockdown, weil das hin und wieder kriegen wir ja mal so die Zuschriften so. Ihr habt da jetzt Spaß dran. Nein, wir möchten es also gerne anders haben. Aber wie gesagt, wir haben eine Verantwortung, das so zu machen, dass wir nicht in so einen Rein-Raus-Mechanismus kommen.
Wir werden in den nächsten Wochen immer mehr Geimpfte bekommen. Heute wird sich der Deutsche Ethikrat dazu äußern, ob möglicherweise Geimpfte auch wieder mehr Möglichkeiten bekommen sollen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Bundeskanzlerin hatte in einem vielbeachteten ARD-Interview zuletzt auch gesagt, dass es sein könnte, wenn man allen ein Impfangebot machen kann, dass dann möglicherweise diejenigen, die sich gegen eine Impfung entscheiden, nicht alles machen könnten. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also erstmal dafür haben wir einen Ethikrat, dass er solche Sachen auch beleuchtet und untersucht. Und deswegen sind wir sehr gespannt darauf, was uns unsere Berater, die ja auch sehr, sehr unabhängig sind, aus den verschiedenen Hochschulen, aus der Wissenschaft dann sagen. Aber der zweite Punkt ist, dass wir erstmal wissen müssen, okay, welche Wirkung hat der Impfstoff? Führt er auch dazu, dass ich niemanden mehr anstecken kann oder schützt er nur mich selbst? Das heißt, da sind noch ganz, ganz viele Fragen entsprechend offen. Wenn es denn aber so ist, dass geimpfte Leute weniger gefährlich für andere Leute sind als ungeimpfte, dann ist es ganz klar, dass geimpfte Leute mehr dürfen als Leute, die nicht geimpft sind. Aber das wird sich in den nächsten Wochen noch herausstellen.
Wir hatten in dieser Sendung auch Professor Weber, Virologe von der Uni Gießen, der ganz optimistisch ist, dass die Virenlast, die Geimpfte möglicherweise noch tragen, nicht dazu ausreicht, andere Menschen noch anzustecken. Das heißt, sie müssen dann mit Freigaben doch jetzt schon sehr konkret planen, oder?
Also das ist eine gute Nachricht, wenn das so ist. Wie es überhaupt eine gute Nachricht ist, dass wir so schnell einen Impfstoff auf dieser Welt entwickelt haben, ist ein großer Sieg für die Menschheit, das muss man auch sagen. Und wie gesagt, dann wird das auch entsprechend vorbereitet und ich gehe davon aus, dass es so sein wird, wenn ein Geimpfter ungefährlich ist, dass er mehr darf als ein Nicht-Geimpfter. Und das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar und das hat nichts mit Grundrechten zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ich mich auch lieber in einen Raum setze mit Leuten, die mich nicht gefährden, als mit Menschen, die mich gefährden.
Ralf Brinkhaus, Union-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.